Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden über den Rücktritt von Alain Berset und natürlich über die Nachfolge, die dann kommen sollte. SP oder Grüne. Dann Nachtrag zu den Abstimmungen vom vorletzten Wochenende. Du hast ja überall auf der ganzen Linie verloren. Auch beim Mindestlohn. Wir haben aber noch nicht darüber geredet und das wollen wir nachholen. Und dann natürlich das grosse Ereignis vom Samstag. Russland, Prigozhin, Putin und Ukraine. Am letzten Mittwoch sehr überraschend der Rücktritt von Alain Berset. Aber ich habe das Gefühl, die News hat sich sehr schnell abgenutzt, hat keine grossen Emotionen ausgelöst, fast schon Gleichgültigkeit. Und es handelt sich immer um den beliebtesten, umstrittensten Bundesrat seit 12 Jahren. Wieso ist das so gewesen? Oder habe ich noch das Gefühl gehabt, du ein anderes?
Das ist interessant, ich habe genau den gleichen Eindruck gehabt. Am Mittwoch war noch eine gewisse Aufregung gewesen. Die Medien haben sich noch darauf gestürzt. Und dann am Donnerstag, Freitag, ist das Interesse eigentlich unglaublich schnell abgeflaut am Alain Berset. Es ist dann noch eine Nachfolgegeschichte sofort gekommen. Und das ist ja auch nicht ganz üblich. Und ja, ich glaube, es ist schon so, man hat jetzt schon so viel mal über den Rücktritt geredet und eigentlich den immer erwartet. Und jetzt hat man ihn ja nicht erwartet. Also sind schon alle überrascht gewesen. Und gleichzeitig ist Alain Berset spätestens seit dem Dezember total angezählt gewesen. Es ist klar gewesen, das Parlament hat ihn dort mit einer wirklich ganz schlechten Stimmenzahl zum Bundespräsident gewählt gehabt. 140 Stimmen, das ist sehr wenig. Da hat er schon gemerkt, er ist nicht mehr beliebt. Im Bundesrat ist er nachher vollends durchgeht, wo die Corona-Leaks rausgekommen sind von der CH Media, die gezeigt haben, dass eben da eine Standleitung gegeben hat zu Ringier. Er hat noch können sagen, ja, ich habe nichts gewusst, was eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich niemand glaubt. Es ist ja unsicher, was noch kommt. Ja, ich glaube auch, es ist eigentlich ein trauriger Abgang.
Aber vielleicht auch darum, weil man das Gefühl hat, man kennt den Menschen gar nicht richtig. Er hat noch dunkle Seiten, hat Skandale, zum Teil sind sie offen geleitet worden, zum Teil hat man das Gefühl, sind vertuscht worden, ein Machtmensch. Und irgendwie ist er einem dann auch ein bisschen unheimlich vorgekommen, oder nicht?
Ja, das stimmt. Ja, und vor allem hat er, das ist vielleicht auch etwas, was zu wenig bekannt worden ist, Popularität hat eben auch wahnsinnig gelitten in der Bundesverwaltung. Also die Leute in seinem Departement, die haben überhaupt nicht mehr zu einem Cap. Das ist früher noch anders gewesen. Früher sind die sehr loyal gewesen. Völlig überzeugt, dass das der beste Bundesrat ist von der Welt. Und jetzt hat man doch viel, viel Geschichten gehört, vor allem, also muss ich auch sagen, von Frauen, die sagen, ja, ich habe geschaut, dass ich nicht mehr zu viele Sitzungen mit ihm habe. Und das ist einfach wirklich eine spezielle Präsenz gewesen, wenn der einmal in den Raum reinkommt. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum man in den Medien nichts mehr Freundliches kommt, oder? Weil die Verwaltung ist ja meistens häufig eine wichtige Informationsquelle für die Journalisten. Und ich glaube, Berset hat wirklich den Zeitpunkt, den guten Zeitpunkt völlig verpasst. Er hätte müssen nach Corona gehen müssen. Zurücktreten, hätten alle verstanden, hätten alle gesagt, ja super, hat so viel geschafft für uns, Glanzleistung, er wäre in die Geschichte eingegangen. Und jetzt ist er doch als Sesselkleber, ist er jetzt eigentlich zurückgetreten.
Eben, und ein bisschen als fragwürdige Figur, man fragt sich, was kommt als nächstes, oder? Er ist noch nicht im Pensionierungsalter. Gibt es dann eine internationale Position oder Verwaltungsrat? Es ist ziemlich offen, was da mit ihm noch passieren wird. Oder wie siehst du das?
Ja, also erstens Verwaltungsrat, glaube ich, wird es schwierig haben, weil er hat sich natürlich schon nicht gerade unbedingt den Ruf von einem liberalen Bundesrat geschaffen. Gleichzeitig ist er ein fantastischer Kommunikator. Könnte schon sein, dass eine Firma findet, das ist jetzt noch lässig, so einen zu haben. Und internationale Organisationen, glaube ich, er als Schweizer hat sowieso keine gute Chance, weil die Schweizer einfach in allen internationalen Organisationen zurzeit keine gute Stellung
haben. Was soll denn mit ihm passieren? Was soll er dann noch machen?
Ja, das nimmt mich ein Wunder. Ich glaube, das ist auch ein Grund gewesen, warum er so lange gezögert hat. Also sind wir ehrlich.
Genau.
Und
also,
ich bin ja ziemlich sicher, er hätte noch länger wollen bleiben, wenn nicht einfach aus der Partei, aus der Verwaltung, aus dem Bundesrat, aus der Öffentlichkeit langsam klar geworden ist, hey, es langt.
Und vielleicht auch die Angst, dass dann noch Sachen rauskommen, die für ihn nicht so angenehm werden. Kurz nachdem eben das bekannt worden ist, hat sofort die SP-Führung Wermuth und Matthias Mayer gesagt, jawohl, also es gibt eine Nachfolge und die Grünen werden uns nicht angreifen, wir haben da eine Abmachung, weil das würde ja nur der anderen Seite helfen. Und die Grünen haben gesagt, nein, so ist es dann gar nicht. Das gilt nur für die Legislaturperiode. Und dann hat Wermuth und Mayer gesagt, aber hey, hallo, wir könnten doch da an der anderen Seite nicht irgendwie ein Schauspiel bieten. Aber das ist natürlich, wenn es eben kommt dazu, dass die Grünen einen Anspruch haben, dass die SP muss kämpfen, und das haben sie eben noch nie erlebt auf dieser Seite, oder?
Erstens das, und zweitens muss man halt schon mal deutlich sagen, Mayer und Wermuth sind einfach taktische Anfänger. Also die haben schon im Dezember haben sie ja eigentlich Bundesratswahl völlig versagt. Elisabeth Bohm-Schneider ist nicht ihre Kandidatin gewesen, die sie gerne hätten wollen. Das riesige Theater, das sie gemacht haben mit dem Mann oder Frauen, hat nur geschadet. Sie haben einen von ihren besten Kandidaten völlig verbrannt und verschlissen. Jetzt sind sie in einer ganz blöden Situation, wie es die Grünen überhaupt nicht erwartet haben, dass die kommen. Dabei hätte man das können wissen. Man hätte schon länger mit den Grünen irgendwie mal müssen reden, was machen wir. Jetzt geht man in den Wahlkampf mit einer, ja, doch nicht ganz einfachen Beziehung zu den Grünen, obwohl die Grünen null Chance haben, da muss man auch noch sagen.
Sagst du?
Aber ich finde, aber das Wichtigste finde ich, Roger.
Sag ich
da
nicht.
Da sind wir ja wahrscheinlich, wie ich dich kenne, sind wir gleicher Meinung. Ja. Aber der grösste Fehler, den sie jetzt gemacht haben, ist wirklich, sie haben einen von ihren besten Kandidaten verbrannt. Daniel Josic wird es schwer haben, in der Fraktion durchzukommen. Obwohl, ich meine, nach dem Abtritt vom Berset müsste die SP unbedingt ein Schwergewicht reinbringen in die Regierung, sonst sind sie dann wirklich am Ende, weil Elisabeth Bohm-Schneider, das haben wir jetzt schon gesehen, ist so rausgekommen, wie wir es erwartet haben, und ich habe es ja deswegen auch gut gefunden, es ist keine starke Bundesrätin, und die SP muss unbedingt schauen, dass sie nochmal einen starken haben, und das wäre natürlich Daniel Josic.
Also du hast ja gestern in der Sonntagszeitung geschrieben, die Grünen, die müssen gar nicht so wählen, das sind ja irgendwelche pubertierende Politiker, die man nicht ernst nehmen. Hallo, sie haben 13%, und wenn man arithmetisch einigermaßen das würde anschauen, sind 13%, nicht 0, und 16% bei der SP 2. Also das, wenn das so rauskommt, dann wird also die SP Schwierigkeiten haben, zu verargumentieren, dass sie zwei Bundesräte wollen und den Grünen den Bundesrat wollen verwehren. Aber warum eigentlich so deine absoluten Animositäten gegen die Grünen?
Ich weiß auch nicht. Das ist für mich eine Steinzeitpartei.
Ja.
Das ist so eine reaktionäre, technologiefindliche, wachstumsfindliche, esoterische Blödelpartei. Mal, ich finde das eine der schlimmsten Parteien. Am schlimmsten ist sie in Deutschland. Sie wird Deutschland auch noch in den Abgrund führen. Das ist bei uns nicht so schlimm. Es sind immer noch vernünftige teilweise. Aber nein, ich finde die Grünen finde ich eine ganz dumme Partei.
Aber
das
so,
muss erst
aber so
zweite,
also so
zweite, zweite
ist doch ein Bastian
Aber das
wäre
doch nette,
gute
Bundesrat. Aber es langt nicht. Ja, hör doch auf, wir haben jetzt schon genug nette Leute im Bundesrat. Nein,
also
das weißt du ja selber. Aber ich habe es ja auch geschrieben, warum, Roger. Arithmetik ist eben nur ein Faktor. Der andere Faktor ist einfach Macht. Und die Grünen haben nicht die Macht, weil sie haben noch nie ein Referendum allein gewonnen. Sie haben noch nie eine Initiative allein gewonnen. Es ist wirklich die Babypartei von der SP. Es ist die Jugendabteilung, die haben nachhöselt und immer das Gleiche macht wie die SP. Und das ist ja okay, das dürfen sie ja.
Nein.
Aber sie werden damit nie Bundesrat, weil Bundesrat wirst du nur, das zeigt die Schweizer Geschichte, du wirst nur, wenn die anderen Parteien das Gefühl haben, die müssen wir unbedingt einbinden, weil die sind so ein Machtfaktor geworden, dass wir nicht mehr regieren können, wenn die nicht in der Regierung sind.
Ja, gleich, aber ich meine, die Vide et Impera kann ja heissen, dass die Bürgerlichen sagen, wenn wir einen Grünen haben und einen SPler, die stimmen ja 95% der Fälle immer gleich. Und übrigens ist nicht so, dass die Grünen der SP nachgehöselt sind, sondern das Umgekehrte. Gerade die Umweltfrage war in letzter Zeit viel häufiger gewesen. Dann würde das irgendwie auch dem entsprechen, dass ein grösserer Teil von der Bevölkerung im Bundesrat abgebildet wird und nicht einfach ausgeschaltet wird, wie es bis jetzt ist, wenn man die beiden Parteien GLP und Grüne anschaut.
Nein, ich bin nicht der Meinung, weil letztlich ist am Schluss, kannst du in die SP eintreten, wenn du findest, die SP ist deine Partei. Ich meine, ich finde, GLP ist ein anderer Fall. GLP unterscheidet sich durchaus von der SP und deshalb hat sie also ihre Existenzberechtigung. Bei den Grünen muss ich wirklich sagen, da muss man ja mit der Lupe den Unterschied suchen. Und im Prinzip ist es einfach ein Marketing-Trickli, dass man im Prinzip einfach Mikroselektion hat und Mikrobudget. Aber eigentlich ist es die gleiche Wahl.
Ja, aber gut.
Und das ist bei der SP und bei den Grünen ganz stark der Fall. Und dann sind doch Parteien, die anderen, das ist ja das Problem. Im Bundesrat kommst du nicht ohne die Stimmen der anderen Parteien und du musst doch denen einen Grund geben, dass sie dich reinholen. Warum sollen sie dich reinholen, wenn du so das Gleiche anschwätzt wie die SP? Dann
musst du sagen,
hey, die SP hat die besseren Leute und sind erfahren.
Also,
ja, Fairness ist jetzt wirklich nicht der Punkt, wenn es um Politik geht.
Also gibt es mal den Beat Jans aus Basel, der wie der Push da von gewissen Leuten, vor allem im Tagesanzeiger von Philipp Loos und anderen Basler, die haben wirklich das Gefühl, es muss mal ein Basler kommen. Dann Dion Pult aus dem Bündnerland, Polit-Talent, 38, sehr jung. Also wenn er 12 Jahre im Bundesrat wäre, wäre er erst 50. Was macht er dann? Also ein grosses Problem. Aber der grösste Joke für mich ist, dass Tamara Funicello, offenbar auch Bundesrätin, die werden, traut sich das offenbar zu. Für mich ist das grotesk. Ich habe da persönliche verstörende Erfahrungen mit ihr gehabt, wollte vielleicht mich da ein bisschen zurückhalten. Aber ich kann doch sagen, der Leistungsausweis von ihr ist äußerst bescheiden. Außer poltern und polemisieren hat sie nichts angebracht. Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und auch wenn die SP sie würde nominieren, was ich nicht glaube, dann würde sie nie von der Bundesversammlung gewählt werden.
Das ist ein Kasperli-Theater. Aber vor allem ist sie auch lächerlich. Ich meine, es ist ja die gleiche Frau, die im Dezember behauptet hat, es sei absolut notwendig, dass man jetzt ein Frauenticket hat, ein reines Frauenticket und so weiter. Und jetzt sagt sie ganz nonchalant, nein, die beste Person, nein, die geeignetste Person.
Und meint sich selber?
Ich meine, also Entschuldigung, Thomas, das ist jetzt auch ein bisschen eine Frage vom IQ, dass man merkt, das ist ein Widerspruch und das sollte man als Politiker vermeiden. Wir machen da mal auch Widersprüche, aber wir haben gleich, glaube ich, das ist ein bisschen mehr im Griff. Das ist das Erste. Aber ich kann noch etwas sagen zum Beat Jans. Ganz wichtig, Philipp Loos ist natürlich ein Baselbieter. Also ein Baselbieter aus dem oberen, glaube sogar oberen Baselbieter. Das ist die total graue Provinz. Normalerweise Baselbieter und Basler kommen nicht so gut aus. Beat Jans, glaube ich, ist ein sehr valabler Kandidat. Und wenn der Daniel Josic verhindert wird, was durchaus möglich ist, dann wird der Beat Jans todsicher Bundesrat, das sehe ich jetzt schon so.
Ich glaube, der Daniel Josic wird am Schluss nicht verhindert. Man weiss, er wird gewählt von der anderen Seite. Und was du vorher erwähnt hast, eben, dass das eine valable Persönlichkeit ist, die ein Schwergewicht könnte werden. Vielleicht neben der Karin Keller-Sutter, die dort ja am Drücker ist, wäre das wahrscheinlich für die andere Seite eine wichtige Figur, die dort könnte antreten könnte. Und dass er es will werden, auch wenn er es offiziell noch nicht gesagt hat, das scheint mir, also ist so
Sonne
klar sein, der
will
das nochmal machen.
Ja, aber du siehst jetzt ja, die eigene Partei, also die SP Zürich, Kanton Zürich, hat ihn ja schon wieder ausbremst, hat es ihn dazu gebracht, dass er nicht schon sagt, dass er werden will, sondern wir müssen jetzt abwarten, wie das Prozedere ist. Erstens wissen alle, wie das Prozedere ist, und zweitens, die anderen Kandidaten, eben Funicello, meldet sich ja schon. Also meine, auch da hat man ihn eigentlich wieder schlecht behandelt und ich bin nicht so zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, die SP ist eine Partei der Kleingeister geworden und Kleingeister haben nicht gerne Leute, die ein bisschen intelligenter sind als sie. Und das wird dem Daniel Josic zum Verhängnis und der Partei langfristig auch, weil am Schluss werden sie einfach keine guten Leute mehr haben, die dann im Bundesrat für sie sitzen. Und da merkt man, also die SVP hat lang immer wieder Leute gehabt, die eben nicht die erste Wahl gewesen sind, auch von der Partei her. Und da merkt man einfach, und das ist nicht gut.
Also, und das tut dir so weh, wenn die SP nicht die besten Leute in den Bundesrat hineinbringt, merke ich ja.
Aber ich muss jetzt sagen, ja. Josic finde ich gut und ich finde letztlich finde ich schon wichtig, dass die Linken einen vernünftigen Mann in der Regierung haben. Das ist schon gut.
Also, das Ganze macht natürlich die nationalen Ständeratswahlen noch viel spannender. Und die Aufgabe eben von Wermuth und Meier wird es also sein, erstens natürlich die Prozentsachen zu behalten, die sie hatten, dass sie nicht weiter verlieren. Weil sie werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben im Ständerat, weil es dort mehr Rücktritt gibt aus ihrer Partei. Dort werden sie Federn lassen müssen. Und wenn sie noch im Bundesrat würden verlieren an die Grünen, dann wäre das Ende von denen, oder? Das müsste man dann, glaube ich,
ja, gut,
so
da sehen. Aber da glaube ich, es kommt wirklich nicht. Außer dass er wirklich die SVP wird total machiavellistisch und würde die Grünen unterstützen. Weil, oder du musst sehen, die Grünen haben es wahnsinnig schwer, Bundesrat zu werden, wenn die SP sie nicht unterstützt. Und die SP kann sie jetzt gar nicht unterstützen, weil erstens sind es Konkurrenz. Aber das Zweite, was viel wichtiger ist, die SP wird an Platz 6 und Platz 7 werden ihre Leute gewählt. Das heisst, sie können nichts, kein einziges Spiel sich leisten. Sonst kommen sie sofort eine Retourkutsche von den anderen Parteien. Das ist für die viel zu riskant.
Die müssen ja gar keine Spiele machen. Die müssen ja gar keine Spiele machen.
Ja, sie brauchen ja Mehrheit. Wenn die Grünen Bundesrat werden,
die anderen
werden. Mitte, GLP und werden noch. Die FDP sicher nicht, also kommt nur die SVP in Frage.
Gut,
und da müsste die Grünen also schon ein paar Krötchen schlucken, damit die SVP der Meinung ist, ein Grüner ist besser als ein
SVP. Gut, also die Ersten werden also schlank wiedergewählt, die dort drankommen. Und interessant wird es tatsächlich erst ganz am Schluss, wenn die SP-Leute drankommen. Also, reden wir über etwas anderes. Abstimmung über Mindestlohn in Zürich und Winterthur ist klar durchgekommen. 23 Franken in Winterthur, 23,90 sogar in Zürich. Andere Städte werden auch das durchziehen. Und du bist total dagegen und hast da aufgeschrieben, was das für ein Unsinn ist. Sag mal, warum.
Weil es einfach ein Unsinn ist. Es schadet vor allem den Leuten, die keinen Job haben. Es schadet denen, die schlecht qualifiziert sind. Es schadet denen, die Immigranten sind und zum Beispiel Deutsch nicht gut können. Es führt nichts an der Einsicht vorbei, dass kein Unternehmer freiwillig Leute zu teuer zahlt. Das macht er nicht. Weil es geht mir runter, das weisst du auch, du zahlst niemandem zu viel. Und wenn jemand einen tiefen Lohn hat, hat es wahrscheinlich mit der Produktivität zu tun. Und jetzt sowieso, ich meine, wir haben so einen austrocknenden Arbeitsmarkt, dass man wirklich sich keine Sorgen muss machen, dass der Arbeitgeber irgendjemandem würde zu wenig zahlen. Im Gegenteil, die Arbeitgeber müssen heute schon eine Prämie zahlen, dass überhaupt die Leute noch kommen und nicht gerade ins Sabbatical gehen oder auf die Weltreise reisen. Also von dem her ist es völlig grotesk, dass in so einer Zeit ein Mindestlohn beschlossen wird. Und wie gesagt, ein Mindestlohn ist Gift für die wirklich einfache Leute, schlecht qualifizierte Leute, Leute, die jung sind, die neu im Beruf einsteigen. Und man kann die Folgen, kann man wirklich in Europa gut beobachten, Spanien oder Frankreich oder Griechenland, katastrophale Zahlen, was die Jugendarbeitslosigkeit betrifft. Und das wird bei uns nie so schlimm kommen, aber es ist ein absoluter Unsinn. Und dann kommt noch das Dritte dazu. Es ist eine Zumutung, dass Winterthur und Zürich einfach selber als Stadt irgend so ein Seich beschliessen, eigentlich müssen das Kanton.
Also, das ist jetzt wieder eine grosse Rundum-Schlag-Argumentation war, ist natürlich meiner Meinung nach völlig falsch. Weil Mindestlöhne, das ist ein Schutz von denen, die besonders sind. Für die hast du dich mal früher eingesetzt, bevor du da mehrfacher Millionär geworden bist und die Welt aus einer anderen Sicht anschaust. Mindestlöhne sind wichtig, unter anderem jetzt auch wegen dem Lohnniveau in der Schweiz, wo ja gerade die Leute, die das Rahmenabkommen bekämpft haben, wie du, haben gesagt, ja, das Lohnniveau ist das Wichtigste, darf nicht runtergehen. Also, dann macht man einen Mindestlohn und tut dort schauen. Und wenn man sieht, was sich jetzt im Moment tut, bei den Mieten, die um 6-7% hochgehen, Krankenkassen, die hochgehen, Lebenshaltungskosten in der Schweiz und vor allem in den grossen Städten wie Zürich und Winterthur extrem hoch. Darum ist es sinnvoll, dass man sich den Schwächsten annimmt, Marco. So hast doch du früher auch argumentiert.
Ja, genau. Aber wenn man sich den Schwächsten annehmen will, muss man schauen, dass sie einen Job bekommen. Das ist das Allerwichtigste.
Das ist ja kein Problem.
Das zeigen alle Armutsstudien. Mal, das ist das Problem.
Du hast es selber vorher gesagt, es hat zu wenig Löhne.
Wenn die Löhne zu hoch sind, gesetzlich zu hoch sind, dann verlieren die ihren Job.
Nein, sie werden gar nicht eingestellt.
Und also, jetzt haben wir eine totale Sondersituation, wo wir jetzt aufgrund von Covid, aufgrund von der, von der Hochkonjunktur, von der Überhitzung, eine spezielle Situation haben, wo man wenig Arbeitskräfte haben. Das wird in 2 Jahren nicht mehr der Fall sein. Und dann haben wir einen Mindestlohn, wo alle die aus dem Arbeitsmarkt rausdrängt und rausrührt, wo einfach nicht so einen höheren Lohn können durchsetzen, weil der Arbeitgeber sagt, du bringst mir zu wenig. Nein, Roger, es ist wirklich fundamental und du weißt es auch. Ich meine, du hast ja ökonomisch.
Also, Markus.
Und wenn, wenn jetzt das Gegenteil behauptest, dann sagst du es jetzt einfach, damit wir einen Widerspruch haben. Was ja schön ist, wir tun ja gerne.
Nein, wir machen da kein Spiel. Ich tue dir auch nicht unterstellen, dass du einfach etwas erzählst, um einen Widerspruch zu mir. Also, nein, Tatsache ist, das ist nicht kurzfristig, langfristig. Werden wir zu wenig Leute haben. Weil die Erwerbstätigen in der Schweiz, der Teil von der Bevölkerung, der wächst viel zu wenig stark. Und wenn man die Prognosen anschaut, in den nächsten 5, 10 oder 20 Jahren, wird es noch viel schlimmer. Am schlimmsten im Moment ist es bereits in Südkorea. Dort immer weniger Arbeitskräfte, immer weniger Kinder. Noch schlimmer oder fast so schlimm ist es in China, in anderen Ländern etc., in Europa, in Italien, in Japan etc. Arbeitskräftemangel ist einfach der ganz grosses Problem von den nächsten 20, 30 Jahren. Markus, das ist nicht eine konjunkturelle Entwicklung. Ohne Einwanderung von Leuten, die arbeitsfähig sind, wird das sich in der Schweiz so verschärfen, dass deine Angst ist, dass dann viele Leute arbeitslos werden, völlig daneben ist.
Roger, nicht bei den Tieflöhnen. Das stimmt einfach nicht. Dort
überall?
Haben wir überhaupt nicht zu wenig Leute. Wir haben ja schon nur unglaublich viele Sozialhilfeempfänger beim Flüchtlingsbereich.
Ja.
Von Leuten, die keinen Job finden, ja. Weil sie natürlich zum Beispiel nicht die Qualifikationen haben, weil sie die Sprache nicht können, weil sie nicht relativ viel gelernt haben in Afrika. Nein, das stimmt nicht. Bei den Tiefqualifizierten haben wir überhaupt nicht einen Mangel. Was du ansprichst, sind wirklich die Leute, die recht gut qualifiziert sind, die wir jetzt werden verlieren, weil Babyboomer in die Pensionierung gehen. Aber das ist sechs noch einmal. Wir haben jetzt eine ganz spezielle Situation nach Corona. Die Wirtschaft ist völlig überhitzt. Das wird in einem Jahr schon anders sein. Es wird schon in zwei Jahren sein. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite
Punkt ist
fundamental ein Fehler. Roger, sag mir ein Land, wo der Mindestlohn dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Sag mir ein einziges Land. Es ist eine Katastrophe für Tiefqualifizierte.
Also Arbeitslosigkeit ist nicht das Problem, das wir haben, sondern dass wir Leute haben, ganze Bevölkerung, die sich das Leben in der Schweiz nicht mehr können leisten können. Und wenn du sagst, kurzfristig überhitzt, stimmt doch überhaupt nicht. Wirtschaftswachstum in der Schweiz ist zwischen 1-2%. Es ist gar nicht eine überhitzte Zeit, sondern es ist eine strukturelle Veränderung, die uns immer mehr trifft, Markus. Das ist
es. Nein, Roger, wenn es eine strukturelle Veränderung wäre, hätten wir es schon vor 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren gemerkt. Es ist ganz offensichtlich, dass es mit Corona zu tun hat. Übrigens auch in Amerika ist auch ein No-Brainer. Also jeder, wo, und du hast in Ökonomie studiert, dich nicht. Aber jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Ökonomie, sagt das. Nein, das ist erstens.
Mindestlöhne in Amerika werden immer mehr eingesetzt.
Ja, weil die Linken total stark sind, aber es bringt nie. Du hast mir immer noch kein Beispiel gebracht von einem Land, das tiefe Arbeitslosigkeit hat, dank Mindestlöhne.
Es geht funktioniert nicht um tiefe Arbeitslosigkeit.
Es ist eine dumme Idee von irgendwelchen Akademikern, Politikern, Babypolitikern, die keine Ahnung haben und das durchsetzen. Dass wir jetzt eine tiefe Arbeitslosigkeit haben, hat genau mit dem zu tun. Dass wir immer noch einen sehr liberalen Arbeitsmarkt haben, den wir jetzt systematisch zerstören. Und nachher in 10 Jahren, in 15 Jahren brüllen alle und sagen, oh, die Arbeitslosigkeit ist so hoch, dann können wir es nicht mehr korrigieren.
Nein, das ist eine ganz falsche Politik. In 10 bis 15 Jahren werden wir noch mehr Arbeitskräftemangel haben. Das ist meine Prognose. Und stell doch einfach mal fest und nimm es zur Kenntnis, eine grosse Mehrheit der Bevölkerung in Zürich und Winterthur sehen es so wie ich und nicht wie du.
Ja.
Dass du da in der absoluten Minderheit,
wie
bei allen anderen Themen, wo du einfach ein rückwärtsblickender Mensch bist.
Mindestlohn haben wir ganz viel mal abgestimmt in der Schweiz, ist jedes Mal durchgefallen. Nur Zürich und Winterthur, zwei linksextreme Städte, wo noch ganz wenig Bürgerliche leben. Ja, natürlich.
Linksextreme Städte. Wo sind denn die Rechtsextremen?
Im Kanton Zürich bringt man das nicht durch. Und in die Eidgenossenschaft sowieso nicht. Also musst du nicht so Mumpitz erzählen. Das ist keine Minderheitsposition, die ich habe. Sondern es ist das, was Volk und Stände jetzt wiederholt, immer wieder abgestimmt haben. Und die Linken kommen einfach immer wieder, bis irgendwie die Leute aushängt und dann sie vielleicht mal zustimmen.
Und die Leute sind dann dumm.
Das ist falsch.
Gut.
Du hast ja auch gewisse Sachen, weisst du auch besser. IQ ist ab und zu hilfreich im Fall. IQ ist nicht so schlecht, auch in der Politik.
Also, und was das soll heissen, ich weiss nicht, was du da willst sagen. Das heißt, alle die da nicht deiner Meinung sind, sind dumm.
Es ist ganz eine dumme Politik.
Okay.
Und wenn man diese dumme Politik einführt, wie ganz viele sehr intelligente Länder, dann hat man nachher Folgen, die man nie mehr wegbringt und wo man nachher sagt, oh die armen Spanier, oh die armen Franzosen, oh die armen Italiener. Nein, Roger, das ist wirtschaftspolitisch eine der fatalsten Fehlpolitiker, die du überhaupt machen kannst.
Aber 23 Franken in der Schweiz, wo man weiss, was Wohnungen kosten, was Essen kosten, was Krankenkassen kosten etc., das ist nicht übertrieben. Es ist immer noch die Frage, wie hoch ist. In Amerika redet man von 12 Dollar in den meisten Staaten, was etwa die Hälfte ist.
Schau mal die Studien an zu den Folgen in Basel, was passiert ist. Die 23 Franken sind so hoch, dass zum Beispiel gerade in der Gastronomie sich das für Gastronomen nur noch lohnt, wenn sie total flexibilisieren. Das heisst, sie stellen sehr viele Teilzeitleute anstellen. Das sind alles Leute, die nicht angewiesen sind auf den Lohn zum Leben. Das sind alles Leute, die nicht leben müssen davon, sondern es sind nämlich Studenten am Schluss, die 23 Franken bekommen als Kellner, während ein Kellner, der vielleicht 100% hätte wollen arbeiten, um eine Familie durchzubringen, der wird gar nicht mehr eingestellt, weil er ist zu wenig flexibel, weil das viel zu teuer nachher wird für die Gastronomen. Es tut genau das Gegenteil erreichen von dem, was man will. Und Roger, das ist etwas, was so häufig passiert.
Da wollen wir mal schauen.
Dass man gute gute Absichten hat. Ich habe auch die Absicht. Ich finde, jeder, der arm ist oder jeder, der tief qualifiziert ist, soll es besser gehen in 5 Jahren. Das ist mein Ziel. Aber ich weiss, der Weg dazu ist ganz ein anderer als das, was die Linken seit 150 Jahren immer wieder behauptet haben, immer wieder gemacht haben und immer wieder ist bewiesen worden, dass es nicht funktioniert. Aber sie machen es trotzdem, also, wie sie selber in Zürichberg wohnen und ihnen das gleiche ist.
Gut, also oder in Wederschwil wie du. Also muss man noch sagen, dank der Linken, da muss man jetzt sagen, haben wir ein Sozialwesen, haben wir einen sozialen Staat, haben wir eine soziale Marktwirtschaft. Und die Verteufelung, die du jetzt anbringst, die finde ich schändlich. Jetzt. Ohne, dass die Linken sich durchgesetzt haben bei der Arbeitszeit, bei allen anderen Sachen, bei Ferien, bei AHV und so weiter, das sind alles linke Anliegen, dann wären wir viel weiter zurück. Machen wir da einen Punkt.
Ja, aber Roger, jetzt, aber Moment, nein, Roger, sagen, ich habe jetzt nicht generell von der Linken geredet. Ich habe nur gesagt, ich habe von dieser Massnahme geredet und habe gesagt, das ist
die Linke,
nicht mehr
Mal.
Kannst du nachher nachhören? Nein.
Hast du noch gesagt, die Linke
ich habe von dieser Massnahme geredet und das ist eine von diesen Massnahmen, die die Linken immer wieder gebracht hat, die falsch ist. Und die Linken, ja, es stimmt, 90% von ihren Politikern sind nicht gut und die anderen 10% wären wahrscheinlich sowieso gekommen. Hast recht.
Also gut, jetzt haben wir noch ganz wenig Zeit, über das wichtigste Ereignis der letzten 7 Tage zu reden, über das, was in Russland passiert ist.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also der Samstag war außergewöhnlich. Man hat das Gefühl, das ist ein historischer Tag. Es hat lange so gewirkt. Immer die neueste Entwicklung. Prigozhin in Rostow, dann in Woronesch, dann in der nächsten Provinz, noch 200 Kilometer bis Moskau. Erinnerungen, vielleicht bis zurück zum Napoleon. Und der ist auch bis von Moskau gekommen. Dann der Hitler auch von Moskau gekommen. Und jetzt eine russische Truppe, die vor 16 Monaten vor Kiew war, ist nicht von Kiew, aber von Moskau. Unvorstellbare Vorgänge. Und dann am Abend der Abbruch. Prigozhin hat seine Truppen auffordern, zum Umkehren. Und niemand weiss genau, was da genau passiert ist.
Genau. Ich weiss es eben auch nicht. Ich habe jetzt ein paar viel gescheite Artikel gelesen von gescheiten Leuten, aber es ist wirklich, ich finde es wahnsinnig schwierig zum ausbeindeln, was da passiert ist. Oder? Das eine ist, dass Leute sagen, ja, Prigozhin, man hat es gewusst. Eigentlich haben die russischen Sicherheitsbehörden haben das gewusst, dass er etwas am Plan ist. Aber der Putin hat sich nicht getraut, einzugreifen, weil die Rechten sonst nachher verschnupft gewesen wären. Die anderen sagen, ja, das ist eine Inszenierung. Das finde ich völlig absurde Vorstellung. Das ist so eine lächerliche Verschwörungstheorie, sehr stark verbreitet bei ehemaligen deutschen Offizieren, was ich auch nicht ganz verstehen. Aber was sicher ist, und da sind wir uns auch einig, ich glaube, für den Putin ist das ein katastrophaler Vorgang. Das ist nicht ein gutes Zeichen, weil es zeigt einfach, dass seine Autorität enorm am Leiden ist.
Genau, und am Morgen hat der Prigozhin als Verräter bezeichnet. Verräter ist etwas Schlimmste, wo in seinem Vokabular mit solchen Leuten weiss er, wie man umgeht. Die erfahren die schlimmsten Strafen, die werden vergiftet, ermordet oder im besten Fall in ein Straflager gebracht. Die Rede ist dann jede Stunde wiederholt worden im russischen Fernsehen, bis am Abend. Und dann ist plötzlich alles anders gewesen. Da hat es geheißen, er wird nicht bestraft. Er kann jetzt nach Weißrussland gehen, der Lukaschenko, der Präsident von Weißrussland, der irgendwie ein Adlat ist von Putin, hätte das organisiert und gemacht, was überhaupt nicht glaubwürdig ist. Weil der Putin hat natürlich nicht direkt können mit dem Prigozhin verhandeln. Also hat er den Lukaschenko und der ist dann abgefahren aus Rostow unter dem Applaus von der Bevölkerung. Man weiss nicht, wo er ist und wie es weitergehen soll. Man hat gesehen, wenn der Putin in einer schwachen Position ist, dann bricht er eigentlich ein. Und das, was er am Morgen gesagt hat, mit Hinweisen auf 1917, die russische Revolution und der Erste Weltkrieg, ist am Abend plötzlich nicht mehr da gewesen. Das heisst, wenn man Stärke zeigt gegen ihn, dann bricht er ein und dann muss man sich überlegen, was bedeutet das jetzt für die Ukraine? Was bedeutet das für den Westen? Wird er jetzt eingesehen, dass vielleicht, um sein Leben zu sichern, um seine Herrschaft zu sichern, das er muss nachgeben? Oder ist er jetzt ein verwundeter Tiger, der noch härter zuschlägt? Alle Welt ist jetzt offen und rätselt über das und weiss nicht, was in den nächsten Tagen und Stunden passiert.
Genau, und ich finde, das Wichtigste, was du jetzt vorhin gesagt hast, ist wirklich das, dass er innerhalb von einem Tag seine Meinung um 180 Grad geändert hat. Und das ist katastrophal für einen Diktator wie der Putin. Das kannst du eigentlich nicht leisten. Oder musst du dir mal vorstellen, der Stalin hätte das je gemacht oder der Hitler hätte das je gemacht. Das kannst du nicht leisten, wenn du schon so ein repressives System hast, wo du jeden strafst und auf Sibirien schickst, wo dir nicht passt. Dann kannst du das nicht leisten, dass du plötzlich als einer dargestellt wirst, wo der Lukaschenko muss kommen, um dich zu retten. Ich meine, das ist ja der Treppenwitz von der Geschichte. Bei den zwei Alternativen, die du hast, ich glaube, es gibt noch die dritte und die halte ich für viel wahrscheinlicher. Ich glaube nicht, dass er noch die Autorität hat, um entweder einen Frieden zu schliessen, also das heisst nachgeben, die hat er gar nicht mehr. Also wenn der jetzt würde sagen, irgendwie, wir ziehen uns aus dem Donbass zurück, ich meine, der ist tot, der ist weg, der kann das sich nicht leisten. Aber das andere kann er sich auch nicht leisten, wenn er jetzt würde eskalieren, hätte er auch zu wenig Unterstützung, glaube ich auch nicht, dass die Armee mitmachen würde, wenn, die jetzt, wenn er jetzt würde sagen, jetzt würden wir da eine Nuklearbombe, machen sie auch nicht mehr mit. Also ich glaube, es ist eher das Dritte und da, er wird nicht mehr lange in dem Amt sein, glaube ich, das ist meine Erfahrung.
Wenn wir schauen, also die nächste Eskalation, wo man davon redet, bereits, Kraftwerk von Saporischia, das ist das grösste in ganz Europa, ist total vermint von den Russen. Und wenn dann dort etwas passiert, würde man dann sagen, es waren die Ukrainer gewesen, so wie man es im Staudamm gesagt hat. Also, solche Sachen könnten jetzt passieren, aber in Russland heisst es seit Jahrhunderten, der echte Zar ist der Zar, der gönnt. Und der falsche Zar ist der, der den Krieg verliert. Und der Putin steht jetzt da als Loser. Und wenn er da rauskommt, aus dieser Nummer, man hat ja auch noch gesagt, die Zeit ist auf seiner Seite, Russland ist grösser und stärker etc. Er muss einfach nur zuwarten, bis wir im Westen nicht mehr da Unterstützung geben und das Thema bei uns in den Hintergrund rückt. Das ist möglicherweise falsch. Und vielleicht muss dann der Putin sagen, zum Überleben auf eine Art und Weise, muss er dann vielleicht gleich den Krieg beenden und dann sich als Sieger erklären.
Ja, das glaube ich eben funktioniert nicht mehr, er kann nicht mehr beenden. Weil er kann nur beenden, wenn man ihm irgendwie das Gebiet will lassen. Und das ist nicht der Fall, das passiert nicht. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ich glaube schon, für den Westen ist jetzt ein Momentum gekommen. Jetzt muss man unbedingt so schnell wie möglich Kampfflugzeuge schicken. Viel, viel schneller, als man das vorgehabt hat. Jetzt muss man eigentlich massiven Druck machen. Weil jetzt sind sie wirklich angeschlagen. Ich meine, dass der Aufstand überhaupt passiert ist, ist ja Zeichen dafür, dass militärisch ganz schlecht läuft. Weil sonst hätte der ja den Aufstand nicht gemacht und die Wagner-Truppen sind ja auch die einzigen gewesen, die nach irgendwie, glaube ich, vier Monaten haben sie Bachmut endlich die regulären Truppen haben das nicht geschafft. Es ist auch militärisch eine hohe Schwächung, dass die Wagner-Truppen jetzt irgendwo, man weiß nicht genau, was mit denen passiert.
Und wenn er dann irgendwie aus dem Fenster rausgeht, oder wie andere vorher, man weiß es nicht, ist das der grosse Gamechanger oder nur eine Episode? Gibt es jetzt Chaos oder gibt es einen Zusammenbruch an der Front? Das war 1917 gewesen, das hat eben der Putin erwähnt, dort ist die zaristische Armee zusammengebrochen, nachdem der Umsturz passiert ist in Moskau, aber da ist jetzt der Umsturz nicht passiert. Und wie heisst es, Game of Thrones, wenn du den König töten musst du ihn töten, sonst wirst du selber töten. Und das ist wahrscheinlich das Schicksal, über das sich der Herr Prigozhin irgendwie Gedanken machen sollte.
Ja, und du musst vor allem als König musst auch den Königsmörder umbringen, sonst geht es gar nicht.
Genau.
Und das macht er nicht. Und in Weißrussland dürfen wir ins Exil, das ist nicht so ein Stark.
Ob er dort schon angekommen ist, weiss man nicht und so weiter. Also, das Ganze ist wirklich, auch wenn man noch nicht kann einschätzen, was passiert ist, wie die Auswirkungen sind, es ist gewaltig, was da abgeht, trotz allem. Und wenn wir schauen, was die nächsten Tage und Wochen bringen, und ich bin völlig deiner Meinung, der Westen müsste das möglichst schnell machen, auch mit diesen Kampfflugzeugen, weil es ist sehr schwierig, was da alles vermint worden ist. Es hat jetzt erste Meldungen, dass man über den Dnieper schon zum Teil kommt. Ganz schwierige Manöver sind das, ganz schwierige Sachen, die erinnern fast schon an die Idee 1944, Juni 1944, was die dort machen müssen. Also der Krieg, der fordert noch viele Opfer. Der Putin ist geschwächt und zeigen wird sich, ob er als Geschwächter noch gefährlicher wird oder dann in erster Linie jetzt muss seine Heimfront absichern, vorstellen, weil wie die da durchgefahren sind, da hunderte von Kilometern und die russische Armee ist einfach am Rand gestanden und hat zugeschaut. Weder für ihn noch gegen ihn. Es ist unglaublich.
Helikopter abschiessen?
Ja, genau.
Noch Helikopter abschiessen?
Nein,
ist unglaublich.
Also, wir sind
aber ich sage, ich glaube wirklich, sie sind geschwächt und jetzt müssen wir sofort schlagen. Ganz, ganz stark zuschlagen.
Gut, und wir hoffen jetzt alle auf NATO, auf Joe Biden und dass die das wirklich gut machen. Danke vielmals. So wie die Sendung vom heutigen Montag. Dir alles Gute, Markus. Schöne Woche allen Zuhörern und Zuhörern. Und wenn wir schauen, was die nächsten Tage bringen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.